Braut Christi beim Kirchenvater, dem heiligen Ambrosius, mit der Fundamentaltheologin, Frau Dr. Margarete Eirich, ist das heutige Thema. Und zu dieser Sendung begrüße ich Sie ganz herzlich. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Eingangs möchte ich Frau Dr. Eirich vorstellen. Die Theologin Dr. Margarete Eirich studierte katholische Theologie und Pädagogik an der Universität Würzburg, wo sie anschließend promovierte. Sie arbeitete als Betriebswirtin, Dozentin und Religionslehrerin und war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie der Theologischen Fakultät in Trier. Seither ist sie bekannt durch ihre zahlreichen Vorträge. Ihre letzte aktuelle Publikation erfolgte unter dem Titel »Einsam – Zweisamkeit mit Gott – ein geistliches Exerzitium im FE Medienverlag«, erschienen 2022. Und so möchte ich Frau Dr. Eirich bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns natürlich auf Ihre Gedanken und Ihre Ausführungen zum heiligen Ambrosius, Braut Christi. Frau Dr. Eirich, der heilige Ambrosius lebte von 339 bis 397. Natürlich ist es schon allein wert, auf ihn zu schauen, weil er ein Heiliger ist. Doch gehört er auch zu den Theologen, der immer wieder zitiert wird, auch übrigens bei Radio Gloria. Wieso? Und manch einer könnte einwenden, dass ein Theologe, der vor so langer Zeit lebte, für uns heute nicht mehr interessant sei.
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Natürlich, wie gesagt, ist er ein Heiliger, aber er ist vor allem auch ein Kirchenvater und das ist sehr wesentlich. Ein Kirchenvater zeichnet aus, dass er die Lehre rechtgläubig weitergibt, ein heiliges Leben geführt hat, dass er durch als solche von der Kirche anerkannt wird und in der Zeit der Väter eben gelebt hat. Also das sind die ersten Jahrhunderte, das ist ein bisschen fließend, wo man die Grenze zieht, spätestens dann zum Ende des 6. und 7. Jahrhunderts. Ja, und wieso sind die Kirchenväter ebenso wesentlich? Sie haben den Ursprung uns übermittelt. Eben, sie sind sehr nah am Ursprung und waren die ersten Ausleger der Heiligen Schrift und der Glaubenslehre. Und daraus hat sich eben das sogenannte Väterargument entwickelt. Der heilige Athanasius führte dies eben schon an, dass die Theologie der Väter ein Kriterium ist für Rechtgläubigkeit. So sagt er eben, dass man immer wieder darauf geschaut hat, was die Augenzeugen und Diener des Anfangs überliefert hatten. Und sie zeichnen sich aus durch einen erfrischenden und lebendigen Glauben, der bis heute anstecken kann. So haben auch die großen Theologen Johann Henry Newman und Johann Adam Möhler sich von ihnen inspirieren und anstecken lassen und zu einem lebendigen Glauben gefunden. Ja, ein Beispiel für die Bedeutsamkeit ist sicherlich, dass Papst Benedikt sie immer wieder zitiert. Auch alle Konzilien und Lehrentscheide verweisen immer wieder auf die Kirchenväter. Sie sehen also, dass sie wirklich wesentlich sind in der Theologie.
Das heutige Thema lautet Braut Christi beim heiligen Ambrosius. Das klingt so, als wäre diese Sendung nur etwas für diejenigen, die sich Gott als Braut Christi in einer gottgeweihten Lebensform geweiht haben, Frau Dr. Eirich.
Ja, natürlich. Es ist natürlich in der Tat so, dass der heilige Ambrosius, dieser große Kirchenvater, diese Lebensform besonders würdigt und hervorhebt und ihm wichtig ist, ja. Und deswegen ich eben auch diesen Schwerpunkt bei ihm gelegt habe für dieses Referat. Aber Braut Christi ist nicht nur diejenige, die sich als Braut Christi, also zum Beispiel in einem gottgeweihten Leben oder als gottgeweihte Jungfrau geweiht hat, sondern es kann im weiteren Sinne auch auf alle Glieder des Leibes Christi, der Kirche, ausgeweitet werden. Auch sie sollen ein bräutliches Verhältnis zu Christus leben. Alle Gläubigen sind eingeladen, mit Christus in eine engere Beziehung zu treten und eben, ja, also quasi ein Liebesverhältnis zu ihm zu pflegen. Und das haben sogar große Heilige auch in dieser Weise gepflegt, auch wenn sie verheiratet waren, zum Beispiel die heilige Elisabeth von Thüringen oder eben die heilige Katharina von Genua. Beide Verheirateten pflegten ein intensives bräutliches Verhältnis zum Herrn. Und in diesem Sinne kann eben Braut Christi auch für alle Gläubigen gelten und ist eben ein Bild, die Braut eben für die Beziehung zu Christus, die jeder Gläubige eben lieben kann und soll.
Nun sind wir natürlich gespannt auf das Referat von Ihnen, Frau Dr. Margarete Eirich.
Ja, grüß Gott, meine Zuhörer. Ich wollte zunächst beginnen mit dem Leben des heiligen Ambrosius. Er ist 339 in Trier geboren. Ja, wieso in Trier? Sein Vater war höchster Beamter mit Gerichtsvollmacht, ausgestatteter eben kaiserlicher Beamter von Gallien, von ganz Gallien. Und da war eben Trier die Provinzhauptstadt. Ambrosius stammte also einer ja, gut situierten, gehobenen Familie. Also seine Familie gehörte zum römischen Adel und praktizierte seit Generationen den Glauben. Nach dem frühen Tod des Vaters zog seine Mutter mit den drei Kindern nach Rom, wo Ambrosius eine gute philosophische, rhetorische und literarische Ausbildung erhielt, die sich auch in seinen Schriften widerspiegelt. Entsprechend der Familientradition trat er eben den juristischen Staatsdienst an, wo er es bis zum Provinzstatthalter mit Sitz in Mailand, also aufstieg. Als solcher wurde er dann 374, einige sprechen auch von 373, zum Bischof von Mailand gewählt. Er war ein begnadeter Redner und seine Predigten trugen maßgeblich zur Bekehrung des heiligen Augustinus bei. Er feierte täglich die heilige Messe und die Gebetszeiten und eine Art des heutigen Stundengebetes und predigte an Sonn- und Tagen wie in der Vorbereitungszeit der Taufbewerber täglich. Er war ein herausragender Seelsorger, Freund der Armen und Bedrängten und vor allem ein Verteidiger des Glaubens. Als Seelsorger lag ihm vor allem die Predigt am Herzen. Seine zahlreichen Schriften waren und sind von großem Einfluss für die Theologie der Kirche. Am 4. April 397 ist er dann in Mailand gestorben. Sein Gedenktag ist aber nicht sein Todestag, sondern der 7. Dezember. Das ist der Tag seiner Bischofsweihe. Er gehört zu den vier großen lateinischen Kirchenvätern, also der Westkirche, und wurde aufgrund der Bedeutsamkeit seiner Schriften auch zum Kirchenlehrer erhoben. In Wort und Schrift wandte sich Ambrosius gegen den Arianismus. Eben dieser Arianismus bestritt die Gottheit Christi, den er als Häresie eben ansah. Und die Lehre von der Person Christi trägt er mit solcher Klarheit vor, dass die späteren großen Konzilien sich auf ihn berufen haben. Und er hat auch ein eigenes Werk eben gegen den Arianismus verfasst. Weiter muss man feststellen, dass kein Kirchenlehrer des Abendlandes so viel über Maria geschrieben hat wie er. Ein Grundzug seiner Predigten ist der reiche Gebrauch der Heiligen Schrift. Den Gottesdienst suchte er durch Hymnengesang zu beleben und zu bereichern. Seine Hirtensorge galt vor allem den Verirrten und den nach Vollkommenheit Strebenden. Das gottgeweihte Leben lag ihm wirklich sehr am Herzen. So hat Ambrosius selbst in einem Vorort Mailands nach morgenländischen Vorbildern ein Kloster errichtet, wie uns dann später der heilige Augustinus überliefert hat. Er war ein eifriger Wegbereiter des Mönchtums, das sich in dieser Zeit, also im 4. Jahrhundert, rasch verbreitete. Schwerpunkt seiner Werke waren die Tugendlehre und die Glaubenskatechese sowie eben das gottgeweihte Leben. Seine Predigten haben zur Verbreitung des jungfräulichen Lebens sehr beigetragen. Dem jungfräulichen Leben hat er mehrere Werke gewidmet, unter anderem zur immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens und dann über die Jungfrauen und über die Jungfräulichkeit. Die letztgenannte, seine später entstandene Abhandlung über die Jungfräulichkeit war eine Rechtfertigung seiner Werbepredigten für den jungfräulichen Stand. Seine Predigten hatten eine solche Wirkung, dass die Mailänder Patrizierfamilien ihre Töchter zu Hause einsperrten, damit diese nicht durch die Predigten des heiligen Ambrosius sich für den jungfräulichen Stand begeisterten. Ich will meinen Vortrag aber vor allem auf das frühere Werk über die Jungfrauen stützen oder das dazu heranziehen, weil es deutlich geistvoller ist. Es entstand 377 und gehört damit zu seinen ersten Werken als Bischof. Der ausführliche Titel lautet »Drei Bücher über die Jungfrauen an die Schwester Marcellina«. Es ist eine dreiteilige Abhandlung, wie eben der Titel bereits ankündigt, die er an seine Schwester Marcellina gerichtet hat und ihretwegen eben zusammengestellt hat. Dabei handelt es sich um eine geistliche Unterweisung für seine Schwester, die das erste uns bekannte Beispiel für eine öffentliche Gelübdeablegung ist. Sie hatte 353 in Rom aus der Hand des Papstes Liberius den Schleier erhalten und das Gelübde der Keuschheit abgelegt. Nun zum Hintergrund. In dieser Zeit gab es für Frauen, die ein gottgeweihtes Leben wählen wollten, nur die Möglichkeit, einen Schleier zu nehmen und fortan keusch zu leben. Erst ab dem 6. Jahrhundert überwog dann eben für das gottgeweihte Leben das klösterliche Leben. Eine erste Überlieferung dieses Lebensstandes der gottgeweihten Jungfrau findet sich bereits in einer frühen Gemeindeordnung der Traditio Apostolica, also um 215, also wirklich recht früh. Und diese gottgeweihten Jungfrauen blieben bei ihren Familien und lebten dort in Ehelosigkeit. Ungefähr ab 270 sind erste Jungfrauenheime belegt, in denen einige, nicht alle gottgeweihten Jungfrauen zusammenlebten. Sie sehen also, dass die Klöster sich erst später entwickelten, aus diesen gottgeweihten Jungfrauenheimen. Nun zum genannten Buch über die Jungfrauen. Der Aufbau des Buches De Virginibus besteht aus drei Büchern nach dem Schema Laudatio, Exempla, Precepta und orientiert sich damit an der klassischen Rhetorik. Er wählt also diese Gattungen aus der klassischen Rhetorik, die er als gebildeter Römer von Kindheit an kennt. Und das erste Buch, Laudatio ist damit ein Lob auf die Erhabenheit der Jungfräulichkeit. Es gliedert sich wie folgt: Zeugnis der heiligen Agnes, Jungfräulichkeit als engelsgleiches Lieben und ihr göttlicher Ursprung, ein Loblied auf die Jungfräulichkeit, die himmlische Heimat der Jungfräulichkeit und Christus als Bräutigam der Jungfrauen, der Vergleich von Ehe und Jungfräulichkeit, der Vorrang der Jungfräulichkeit vor der Ehe, dann die Herrlichkeit der Jungfräulichkeit, die Freiheit der Jungfräulichkeit, also die Freiheit von Habsucht und Gefallsucht, dann die Ermahnung an die Eltern, sich der Weihe ihrer Kinder nicht zu widersetzen und schließlich eine Anleitung, den elterlichen Widerstand zu besiegen. Das zweite Buch, die Exempla, enthält die Beispiele der Jungfräulichkeit. Hier führt er natürlich vor allen voran die Jungfrau und Gottesmutter Maria an, dann die Jungfrau und Märtyrerin Thekla, dann eine antiochenische Jungfrau, die mit dem Soldaten um die Krone des Martyriums stritt. Und als weiteres Beispiel wendet er dann die Brautmetaphorik des Hohen Liedes auf die gottsuchende Seele, die Braut, an. Dann im nächsten Buch, im dritten Buch, Rezepta, das kann man vielleicht übersetzen als die Lehren, Vorschriften, das ist Plural. Ich übersetze es jetzt mit die Ermahnung zur Jungfräulichkeit. Sie enthält eben die Predigt des Papstes Liberius bei der Jungfrauenweihe Marcellinas und gliedert sich in einen dogmatischen und einen parenetischen, also einen ermahnenden Teil. Und hierzu gehört dann eben die Mäßigung bei Speis und Trank, insbesondere beim Wein, die Zurückhaltung, die Schweigsamkeit, Fasten und Gebet, Buße und Reue, Schmerz und Glaubensfreude. Und daran reihen sich dann in der größeren Schlusshälfte noch besondere Standesunterweisungen für die Adressatin. Ja, das waren nun die drei Teile des Buches. Laudatio, Exempla, Precepta, also eine Lobeshymne, dann die Beispiele und schließlich die Ermahnung. Und das hat er eben aus der klassischen Rhetorik entlehnt. Die drei Bücher wurden entsprechend einer gelegentlichen Notiz des Autors in seinem dritten Bischofsjahr, also 377, verfasst. Und damit gehört diese Abhandlung mit ziemlicher Sicherheit zu seinen ersten Veröffentlichungen. Das Werk stellt vor allem, auch im dritten Buch, kein innerlich organisches Ganzes dar. Es ist mehr ein äußerlich künstliches Gefüge, bestehend vor allem aus Predigten, die geschickt redigiert wurden und zusammengefügt wurden aus unterschiedlichen Teilen, also bearbeitet und dann eben zusammengefügt. Der heilige Hieronymus kommentiert den Inhalt des Werkes wie folgt: Darin ergoss sich die Beredsamkeit unseres Ambrosius in solcher Fülle, dass er alles, was nur zum Lob der Jungfrauen gesagt werden kann, findig zusammengetragen, klar zum Ausdruck und systematisch zur Darstellung gebracht hat. Die Übersetzer der ersten Ausgabe für die Bibliothek der Kirchenväter urteilen in der Einleitung wie folgt: In formaler Hinsicht wird die hohe Erwartung des Lesers belohnt durch die duftige Anmut und poetische Schönheit, die über der Abhandlung liegt. Sie wurde verfasst mit einer feurigen Begeisterung, die oftmals Anleihen aus der liebesglühenden Sprache des Vorliedes zog. Die Schrift sprüht zugleich von rhetorischer Kraft. Sie können das Werk in einer Übersetzung von 1917 online einsehen. Sie finden diese auf der Homepage der Bibliothek der Kirchenväter, die die Universität von Fribourg erstellt hat. Das Buch gibt es aber auch in einer überarbeiteten Übersetzung in der Reihe, also in der neueren Kirchenväterbibliotheksreihe bei den Fontes Christiani. Nun also zu dem Jungfräulichkeitsideal bei Ambrosius. Wie bereits erwähnt, blieben zur Zeit des heiligen Ambrosius die gottgeweihten Jungfrauen im elterlichen Haus wohnen. Zahlreiche Mahnungen des Bischofs lassen einen familiären Zusammenhang erkennen. Doch gab es bereits Formen gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Die Tatsache, dass Ambrosius seine Schwester Marcellina als Magistra, als Lehrerin für die jüngere Generation anspricht, muss jedoch nicht auf eine Art von Jungfrauenkommunität schließen lassen. Marcellina mag lediglich eine Vorbildfunktion für ihren Stand gehabt haben. Aber wir haben in jedem Fall aus den Schriften des Ambrosius Kenntnis von klösterähnlichen Gemeinschaften in Bologna, in Verona und eine Klerikergemeinschaft in Vercelli. Auch in Mailand gab es eine organisierte Form asketischen Lebens. So berichtet Augustinus von einem Monasterium für Männer außerhalb der Stadtmauer. Es fällt auf, dass Ambrosius die jungfräuliche Lebensform häufig und begeistert lobt. Ihm lag das keusche Leben wie auch das monastische Leben wirklich sehr am Herzen. Er wünscht sich als Bischof Menschen, die ihren christlichen Glauben vorbehaltlos leben und ihre ganze Existenz Christus weihen. Für ihn muss die Kirche eine heilige Kirche sein, nicht nur in der theologischen Theorie, sondern auch der konkreten Gestalt und Wirklichkeit. Deshalb sind die Jungfrauen so wichtig für ihn. In den jungfräulich lebenden Gliedern der Gemeinde zeigt sich die bräutliche Verbundenheit der Kirche mit ihrem Herrn. Sie leben in besonderer Weise die ungeteilte, unbedingte bräutliche Liebe der Braut Christi. Und damit garantieren sie, dass die Kirche glaubwürdig ist, eine Braut ohne Flecken und Falten, wie Christus sie sich erwählt hat, siehe Epheser 5, 27. Der Übersetzer und Herausgeber der neueren Ausgabe von De Virginibus über die Jungfrauen, Peter Dückers, sieht den entscheidenden Beitrag des Kirchenvaters weniger in seinen Anweisungen zur konkreten Lebensführung als vielmehr in einer konzeptionellen Weiterführung und theologischen Vertiefung des Jungfräulichkeitsideals. Wie bereits angesprochen, verknüpft Ambrosius seine Darlegung sehr rege mit dem Wort Gottes, insbesondere dem Hohelied. Und dazu möchte ich eine persönliche Bemerkung machen. Ich habe an der Universität ein paar Mal erlebt, dass die Professoren mit dem Hohelied ein Problem hatten und meinten, dass dieses Buch nicht hätte in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen werden sollen, weil es zu lieblich klinge. In diesem Punkt unterscheidet sich der heilige Ambrosius aber deutlich von den heutigen Theologen, denn ihn hat das Hohelied sogar in großem Maße beeinflusst und immer wieder nimmt er Bezug auf dieses Buch der Heiligen Schrift. Der Text des Buches hat im Hebräischen die Überschrift »Das Lied der Lieder«. Dies ist im Sinne von das schönste, das höchste Lied zu verstehen. Martin Luther übersetzte diesen Titel mit das hohe Lied und daraus wurde die bis heute verbreitete Bezeichnung hohe Lied. Auch in der Einleitung des Hohen Liedesbuchs in der neuen Einheitsübersetzung von 2016 wird die Aufnahme in den Kanon der Heiligen Schrift hinterfragt. Dort heißt es, wie konnte dieses Buch, in dem das Wort Gott außer einer möglichen Anspielung auf den Gottesnamen in Kapitel 6, 8, 6 kein einziges Mal vorkommt, überhaupt in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen werden. Die jüdisch-christliche Tradition hat das Problem mit der sogenannten allegorischen Interpretation gelöst. Ihr zufolge spricht das Hohelied zwar von der Liebe zwischen Mann und Frau, es meint jedoch damit etwas anderes, griechisch Allegoria, das Anderssagen. Es meint die Liebe zwischen Gott und seinem Volk, die Liebe zwischen Christus und seiner Kirche, als in ekklesiologische Deutung, oder die Begegnung und Vereinigung der Seele mit Gott als mystische Deutung, oder gar die Liebe zwischen Christus und Maria als mariologische Deutung. Sie sehen, es gibt sehr viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten, die hier in der Einführung zum Hohelied gelistet werden. Ich wiederhole sie noch einmal. Einmal die Liebe zwischen Gott und seinem Volk in einer allgemeinen Deutung. Eine ekklesiologische Deutung, also die Liebe zwischen Christus und seiner Kirche. Dann eine mystische Deutung, die Begegnung und Vereinigung der Seele mit Gott. Oder eben eine mariologische Deutung, die Liebe zwischen Christus und Maria. Die Braut des Hohenliedes kann demnach sowohl als Teil des von Gott geliebten Volkes, als die Kirche, als die Seele des Einzelnen, wie auch als Maria gedeutet werden. Sie streckt sich voll liebender Sehnsucht nach der Begegnung mit dem Geliebten, dem Bräutigam, Christus aus. Aber auch in anderen Büchern des Alten Testaments wird das Verhältnis Jahwes zu seinem Volk mit Bildern der Liebe oder ehelichen Banden gedeutet. So bei Hosea 2, Jeremia 2 oder Ezechiel Kapitel 16 und 23. Nun zur Brautmetaphorik des Hohenliedes und ihrer Anwendung auf die Jungfräulichkeit. Auf das Hohelied bezieht Ambrosius sich immer wieder. Mit Vorliebe setzt er die dort genannte Braut mit der gottgeweihten Braut Christi gleich. Die sehnsuchtsvollen und bewundernden Worte, die der Bräutigam des Hohenliedes zu seiner Braut spricht, gelten für Ambrosius in besonderer Weise für die gottgeweihten Jungfrauen. Sie sind Christus Tag und Nacht mit ungeteiltem Herzen verbunden. Ihre Sehnsucht nach ihm ist nicht durch das Verlangen nach einem irdischen Bräutigam beeinträchtigt. Die Braut klagt auch nicht über den Verlust irdischer Güter, sondern freut sich, Christus gewonnen zu haben und lebt uneingeschränkt für ihn, ihren Bräutigam. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf den Brautbegriff näher einzugehen. Nach biblischem Verständnis ist die Braut die rechtmäßig angetraute Gattin, die aber noch nicht heimgeführt ist. Dies gilt natürlich nicht nur für die Braut Christi, für die Gottgeweihte, sondern auch für die Kirche. Siehe Matthäus 9,15, Johannes 3,29. Es gilt eben für die Kirche, die Christus sich erwählt und um den Preis seines Lebens erworben hat. Epheser 5,25-33. Professor Marianne Schlosser deutet diese Brautschaft sehr schön als das Sein auf ihn hin. Wörtlich formuliert sie, das Leben von dem zu haben, der die Braut durch die Hingabe des eigenen Lebens zum Leben gebracht hat, also von ihm her und auf ihn hin zu sein. Die Kirche ist, was sie ist, von Christus her. Dies überschreitet natürlich die menschliche Vergleichsmöglichkeit. Ambrosius bezieht die Braut in seinem Werk in erster Linie auf den jungfräulich gottgeweihten Stand, Aber im weiteren Sinne bezieht er dieses Bild auch auf die Kirche. Als Braut Christi ist sie mit Christus vermählt und hat die Gläubigen in ihrem Schoß getragen, sie geboren und genährt. Mit dem sprachlichen Bild der Braut hängen weitere Bilder zusammen, die Ambrosius zur Beschreibung des jungfräulichen, gottgeweihten Lebens in Anlehnung an das biblische Buch des Hohen Liedes heranzieht, so der Brautschleier, das himmlische Brautgemach, das himmlische Brautlager oder das Bild vom Schlafzimmer Gottes und vom Tag der Hochzeiten. So wird auch verständlich, dass von Ehebruch in Bezug auf Untreue gegenüber Christus gesprochen werden kann. In seinen späteren Jungfräulichkeitsschriften, insbesondere in der De Virginitate, also über die Jungfräulichkeit, ist eine Weiterentwicklung seiner hohen Liedauslegung festzustellen. Dort ist noch viel mehr als im Estlingstwerk die gottliebende Seele angesprochen. Als bräutliche Seele eilt sie dem himmlischen Bräutigam entgegen, befreit sich von den Fesseln des Körpers, flieht den Freuden der Welt und löst sich von der Herrschaft der sinnlichen Leidenschaften. In diesem späteren Werk steht die bräutliche Seele für das von ihm empfohlene christliche Vollkommenheitsstreben, das er aus dem Hohenlied ableitet. Diese Braut hat den Gipfel des mystischen Aufstiegs zu Gott erreicht. Sie ist die Braut des göttlichen Wortes. Wie die Braut des Hohenliedes, des nachts ihren Geliebten sucht, die Stadt durchstreift und ihn in den Gassen und Straßen zu finden hofft, so sucht auch die Seele ihren Bräutigam Christus, aber nicht im Dunkel der Nacht, sondern im Glanz des Tages, nicht im Treiben auf den Straßen, sondern in der Kirche. Sie sehen, für bräutliche Seele kann hier zugleich auch die Kirche eingesetzt werden. Sie soll Christus am Tag folgen, sie soll Plätze und Straßen meiden, um Christus zu finden, der in ihr wohnt. Und doch kann man ihn immer und überall finden, des Nachts im Schlafzimmer, aber im Gebet, bei Tag in der Stadt, aber in der Stadt Gottes, auf dem Markt, aber dort, wo der Richter des göttlichen Gesetzes Recht spricht, auf den Straßen, aber dort, wo sich die zum Mahl des Herrn Geladenen versammeln. Die bräutliche Seele sucht Gott dort, wo ihn die Kirche sucht, auf den Gipfeln, wo man den Duft ewigen Lebens riecht, wo sich der Geruch der Tugend und guter Taten verbreitet, auf dem Berg des Glaubens an den Tod und die Auferstehung des Herrn. Christus will lange und ausdauernd gesucht werden. Immer wieder findet sich das Bild der Wachsamkeit für das Bemühen der Jungfrau bzw. der Seele. Wenn der Bräutigam kommt und anklopft, soll sie bereit sein, ihm zu öffnen und ihn einzulassen. Daher soll sie nicht zu lange schlafen und nicht nachlassen im Gebet. Mit schönen Bildern vergleicht er die sich nach Christus ausstreckende Seele. Sie ist, wie im Hohenlied 4,12 umschrieben, ein Hortus conclusus, ein verschlossener Garten, ein Fons signatus, eine versiegelte Quelle. Der Garten ist hier nicht nur ein Ort der Wonne, auch in Anspielung an das Paradies, sondern das im Alten Testament verbreitete Bild für das neu erblühende Israel. Der verschlossene Garten der Seele soll in der Bilderwelt des Hohen Liedes duften wie der Rebstock, wie der Olivenbaum und wie die Rose. Diese drei deutet Ambrosius als Gottesliebe, Religio, Friede, Pax und keusche Zurückhaltung, Pudor. Deshalb soll sie sich nicht gewöhnlichem Geschwätz hingeben, die Schweigsamkeit üben und vor allem mit Christus sprechen. Mit Nachdruck mahnt Ambrosius zu Beharrlichkeit und Ausdauer und warnt vor Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit. Hat die Seele den Eindruck, dass der Herr sich von ihr entfernt, sich ihr entzieht, dann soll sie dies als Prüfung auffassen und ihn erneut suchen. Mit den Worten des Hohenliedes 5,6 soll die Seele erneut aufbrechen, um den verlorenen Bräutigam zu finden. Mit ganzer Liebe soll sie Christus festhalten durch die Zügel des Geistes. Krank vor Liebe folgt sie ihm, als eine, die von den Pfeilen der Lieben getroffen wurde, die gebunden ist durch die Fesseln der Liebe. Wer Christus auf diese Weise immer wieder sucht und bittet, zu dem wird er kommen. Denn Christus hat zugesagt, bei uns zu bleiben bis zum Ende der Welt. Sie sehen schon, dass Ambrosius immer wieder die Bilderwelt des Hohenliedes verwendet für eine Brautmetaphorik, für seinen Vergleich der gottsuchenden und gottliebenden Seele mit einer Braut. Wie bereits erwähnt, enthält das zweite Buch entsprechend einer guten Pädagogik eines exzellenten Redners Beispiele. Als großartiges Vorbild stellt Ambrosius hier vor allem die Gottesmutter Maria voran. Wie Maria soll die Braut Christi das Wort Gottes betrachten und immer über das Wort Gottes nachsinnen? Ja, betrachten wir dies bei etwas Musik.
Braut Christi beim Kirchenvater, dem heiligen Ambrosius, mit der Fundamentaltheologin Frau Dr. Margarete Eirich ist das heutige Thema. Und so freuen wir uns auf die weiteren Gedanken von Frau Dr. Margarete Eirich.
Ja, im zweiten Teil möchte ich noch mit einigen Textausschnitten das Gesagte vertiefen. Also vertiefen, was der heilige Ambrosius mit dem Bild der Braut verbindet. Wie bereits angesprochen, zeichnet Ambrosius im ersten Buch über die Jungfrauen ein Lob auf die Erhabenheit der Jungfräulichkeit. Und dafür zieht er immer wieder die symbolische Liebessprache des Hohenliedes heran. So preist er im ersten Buch, im 9. Kapitel, die Jungfräulichkeit als den allein auf Gott gerichteten Blick und vergleicht sie, die Jungfräulichkeit, mit einer Blume im Gottesgarten. Susanna im Buch Daniel 13,7 fand sie, denn sie war nicht bereit, ihre Jungfräulichkeit preiszugeben. Diese Blume findet sich in Gärten, die mit einer geistigen Mauer umgeben sind. Ich zitiere aus der neuen Übersetzung von Peter Dückers. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell. Hohelied 4,12. Denn in solchen Garten spiegelt sich die Flut des reinen Quells, das durch Siegel eingeprägte Bild Gottes, damit die Fluten nicht durch den Schmutz geistiger Raubtiere besudelt, durch Schlamm getrübt werden. Nun, der dichte Text bedarf wohl des Kommentars. Ambrosius greift das Bild des Gartens auf und zieht eine Linie durch die Bücher des Alten Testaments. Der Duft und die Schönheit des Gartens möchte er verschlossen und geschützt sehen von dem Schmutz der Welt. Der Garten ist ein Ort der Wonne und erinnert an das Paradies. Die Braut trägt das Bild Gottes gleich einem Siegel in sich. Und der Begriff Signaculum wird sonst mit dem Siegel von Taufe und Firmung in Verbindung gebracht. Ambrosius bezieht ihn aber auf das geistige wie körperliche Charakteristika der Reinheit. Durch die Reinheit ist das Bild Gottes gleich einem Siegel eingeprägt. 2 Korinther 4,4, Kolosser 1,15 und Hebräer 1,3 folgend ist dieses Imago Dei, dieses Bild Gottes für Ambrosius Christus. Auch Kolosser 1,15 spricht von Christus als dem Bild des unsichtbaren Gottes. Im Herzen der Braut ist Christus als ein solches Siegel eingeprägt. Und auch im nächsten Abschnitt zitiert er aus dem Hohen Lied. Ich fand ihn, den meine Seele liebte. Ich hielt ihn fest und ich werde ihn nicht loslassen. Leg mich wie ein Siegel in dein Herz und wie ein Siegel auf deinen Arm. Mein Bruder ist weiß und rot. Es gehört sich nämlich, Jungfrau, dass du ihn, den du liebst, völlig kennenlernst und in ihm das ganze Mysterium der angeborenen Gottheit und der angenommenen Menschheit erkennst. Zu Recht wird er weiß, weil er der Abglanz des Vaters ist, genannt. Rot, weil er der Sohn der Jungfrau ist. In ihm erstrahlt hell und schimmert rötlich die Farbe beider Naturen. Soweit Ambrosius. Die Braut Christi ist hier die voll Sehnsucht suchende Seele des Hohen Liedes. Sie will den festhalten, den sie liebt und ihn nicht loslassen. Auch hier findet sich wieder das Siegel, das Bild Gottes. Die Braut soll es in ihr Herz und auf ihrem Arm und somit in ihr Denken und ihr Tun legen. Die beiden Farben Weiß und Rot erinnern wohl an das Blut und Wasser, das aus Jesus Seite am Kreuz floss. Für den Kirchenvater Athanasius von Alexandrien weisen sie auf die Gottheit und Menschheit Christi hin. Diese beiden Naturen Christi sind auch dem heiligen Ambrosius sehr wichtig und dies nicht nur, weil die Gottheit Christi zu dieser Zeit vom Arianismus bestritten wurde. Umso dringlicher erachtet er es, dass die Braut den, den sie liebt, in seinem Wesen, im Geheimnis der angeborenen Gottheit und der angenommenen Menschheit immer tiefer erkennt. Und dann im nächsten Abschnitt 47 rühmt Ambrosius die Schönheit der Jungfrauen mit einem Zitat aus dem Hohenlied 6,3. Herrlich bist du, meine Schwester, wie das Wohlgefallen selbst, schön wie Jerusalem. Nicht also Der unter Krankheit oder Altersschwäche schwindende Reiz des vergänglichen Leibes macht die Schönheit der Jungfrauen aus, sondern der Ruf edler Verdienste, der allen Wechselfällen entrückt, nimmer sterben wird. Soweit Ambrosius. Für ihn sind die Jungfrauen schön, auch wenn sie unter Krankheit und Altersschwäche leiden. Denn nicht der schwindende Reiz des vergänglichen Leibes macht ihre Schönheit aus, sondern der Ruf edler Verdienste, der niemals sterben wird. Dieser Zusammenhang von Schönheit aufgrund von Tugend findet sich auch bei den anderen Kirchenvätern immer wieder. So kommentiert Origenes das Hohelied 7,7, wo es heißt: Wie anmutig und wie lieblich bist du, folgendermaßen. Die Braut ist aufgrund ihrer Schlechtigkeit hässlich, aufgrund ihrer Tugend aber anmutig. Und im 20. Jahrhundert formuliert dies Bischof Fultenschien in Bezug auf eine immer jung wirkende Ordensfrau folgendermaßen. Tugendhaftigkeit trägt mehr dazu bei, Jugendlichkeit zu bewahren, als sämtliche Cremes von Elizabeths Arden. Soweit einige Aspekte zum Bild der Braut im Frühwerk von Ambrosius über die Jungfrauen. Wie bereits erwähnt, können Sie das komplette Werk online bei der Bibliothek der Kirchenväter der Universität von Fribourg nachlesen. So möchte ich abschließend beten. Gott, du hast uns im heiligen Ambrosius einen hervorragenden Lehrer des Glaubens und ein Beispiel apostolischen Freimutes geschenkt. Auf seine Fürsprache schenke uns viele, die den katholischen Glauben lehren und dich mit ähnlichem Freimut verkünden. Schenke uns Hirten und Lehrer, die deinen Willen gehorsam, dich mit Kraft und Weisheit verkünden und die Kirche leiten. Schenke uns viele, die dir in sehnsuchtsvoller Liebe folgen, wie es der heilige Ambrosius dargelegt hat. Auf seine Fürsprache schenke uns viele, die deinem Ruf folgen und dich in allem suchen. Auf die Fürsprache des heiligen Ambrosius schenke deiner Braut der Kirche viele, die diese bräutliche Beziehung zu dir leben. Bitte schenke allen Gottgeweihten auf seine Fürsprache ein immer tieferes Hineinwachsen in das bräutliche Leben auf dich hin. Darum bitten wir dich, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Margarete Eirich, für das spannende Referat. Die Einstiegsfrage war, ob das Leben von ihm heute immer noch Aktualität hat, obwohl dass er von 339 bis 397 gelebt hat. Und ich denke mir jetzt nach Ihren Ausführungen kann man sagen, er hat immer noch sehr viel zu sagen und hat eine hohe Aktualität für die heutige Zeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich und Radio Gloria wünscht Ihnen reichen Gottessegen und möge der heilige Ambrosius bei unserem Herrn ein treuer Fürsprecher auch für Ihre Anliegen sein. Herzlichen Dank.
Danke.
Das war die Sendung mit Frau Dr. Margarete Eirich. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottes Segen.